ARD Sounds.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Wir müssen jetzt wirklich Sorgen haben, der Anschlag durch die Hamas könnte hier vor Ort in Deutschland stattfinden, könnte in Berlin stattfinden, könnte eine israelische Einrichtung, die Botschaft, eine Synagoge in Berlin treffen.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Herzlich willkommen. Es wird wieder hintergründig hier bei Dark Matters und wir wollen wieder über unseren aktuellen Fall ein bisschen hinausgehen, gedanklich mehr erfahren, das Ganze einordnen und zwar hier und heute mit unserem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Hallo.
Hallo und guten Tag.
Vielleicht nochmal ganz kurz ein, was bisher geschah. Also in unserer Folge geht es um die Terrormiliz Hamas, um die Terrororganisation, den sogenannten Hamas-1-Komplex, so nennen wir das da. Also die Gruppe, die ersten Verdächtigen sozusagen, die da auffällig geworden sind, an der polnischen Grenze festgenommen wurden. Es gibt ja immer so einen Verzehrhinweis von uns bei Dark Matters. Erst die Storytelling-Folge hören und dann das Interview. Für die, die sich jetzt nicht dran halten, kannst du uns ganz kurz sagen, Hamas 1, worum geht's da?
Hamas 1, vielleicht das vorweg, ist ein Begriff, den Michael Götschenberg und ich uns selber geprägt haben für die Unterscheidung von all dem, was da im vergangenen Jahr 2025 los war. Es gibt noch keinen Wikipedia-Artikel, soweit ich weiß. Vielleicht fühlt sich jemand berufen, unter dem noch in der Wissenschaft zu diskutierenden Begriff Hamas 1 etwas zu verfassen. Ernsthaft gesprochen ist es ja so, dass die Hamas für deutsche Nachrichtendienste, für den Verfassungsschutz, auch für den Bundesnachrichtendienst bei der Auslandsbeobachtung schon ganz lange ein Thema ist, das aber ganz lange ebenso klar war, dass so gewalttätig, so terroristisch, so fragwürdig die Hamas insgesamt agiert, Deutschland für sie eher etwas wie ein Rückzugsraum ist und es eigentlich viele Jahre lang niemand für möglich gehalten hat in den deutschen Sicherheitsbehörden, dass die Hamas operativ etwas in Deutschland tun könnte. Operativ Straftaten begehen, vom Raubüberfall bis hin zum Mordauftrag, das schien völlig abwegig. Und das hat sich wie so vieles in den vergangenen Jahren drastisch geändert durch den Überfall der Hamas auf Israel. Plötzlich schien es für die deutschen Sicherheitsbehörden möglich, dass da eben auch etwas in Deutschland passieren könnte. Und dann ist eben das Ermittlungsverfahren losgegangen, das ich jetzt Hamas 1 nenne, das wir in der Folge auch behandeln. Da ging es um Anschlagsplanungen auf israelische oder jüdische Ziele in Berlin. So, und dann ist während diesen Ermittlungen, schon während diese ganze Geschichte auch öffentlich bekannt war, ein zweiter Fall bekannt geworden. Und den haben Michael und ich dann ganz klug einfach Hamas 2 für uns genannt, einfach um diese ganzen Komplexe, wenn wir darüber reden, was ist da passiert und was gibt's Neues, damit man es einfach gedanklich unterscheiden kann. Der ist ähnlich und über den können wir sehr gerne auch sprechen. Ich finde aber vielleicht vor die Klammer gezogen, einfach nochmal wichtig zu verstehen, das zeigt für mich sehr deutlich, wie relevant die Bedrohung durch die Hamas in Deutschland gerade ist, weil es da eben in zwei unterschiedlichen Personenkonstellationen zweimal ganz offensichtlich Versuche gegeben hat, Anschläge in Deutschland vorzubereiten. Glücklicherweise sind diese Vorbereitungen jeweils noch nicht besonders weit gediehen, aber es wird immer deutlich, es ist von Sturmgewehren die Rede. Es ist wirklich von tödlicher Gewalt die Rede und diese alte Einschätzung, Hamas ist zwar per se gefährlich, aber nicht in Deutschland, die muss man wirklich über Bord werfen. Das sieht man eben an den Komplexen Hamas 1 und Hamas 2.
Also die Hamas, muss man vielleicht nochmal sagen, in Deutschland eine verbotene Terrororganisation, steht auch auf der Terrorliste der EU, unterhält aber eben doch Netzwerke hier. Das hast du schon gesagt, war schon länger klar, dass man sozusagen von einem Rückzugsraum spricht. Jetzt also Hamas 1 und vor allen Dingen Hamas 2, über das wir heute sprechen wollen. Da gab es weitere Schauplätze, weitere Festnahmen. Was weißt du über diese Gruppe?
Das Interessante an den Beschuldigten im Hamas-2-Komplex ist, dass sie sich nach meinem Eindruck aus zwei verschiedenen Bereichen zusammensetzen. Da sind zum einen Beschuldigte, die in den Führungsbereich der Hamas gehören, in diese Organisation ganz eindeutig einzuordnen sind, auch früher schon Sachen mit der Hamas gemacht haben. Und dann gibt es wohl weitere Beschuldigte, die eher so als eine Art Auftragsleute gesehen werden, die möglicherweise eher dem Bereich der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, die Waffenhändler sein sollen. Also nicht klassische Hamas-Kämpfer, sondern Leute, die mutmaßlich für Geld, vielleicht auch ein bisschen für Überzeugung, aber hauptsächlich für Geld, eben damit beauftragt worden sind, in diesem Hamas-2-Komplex Waffen und Munition zu besorgen. Und wenn ich sage Waffen und Munition, wir wären ja kein Geheimdienst-Podcast, wenn wir mit diesen schnöden Worten operieren müssten. In den Ermittlungen tauchen immer wieder die Begriffe Datteln und Maschinen auf. Datteln, die Munition, die einzelne Patrone, Maschinen, die Sturmgewehre. Also, Eva Maria, bitte nicht mehr so schnöde von Waffen und Munition sprechen, wenn wir jetzt weitermachen. Wir müssen über Datteln und Maschinen sprechen.
Datteln und Maschinen, genau. Du hast auch schon von Sturmgewehren gesprochen. Bei diesen Presseberichten über die Festnahmen ist auch die Rede von hunderten Schuss. Also da ist wirklich eine ganze Menge dabei. Wo kommt das eigentlich alles her, fragt man sich da.
Genau, das ist ein wirklich entscheidender Teil auch dieses Ermittlungsverfahrens, weil es wirklich so aussieht, als wenn diese Kisten Datteln, um im Bild zu bleiben, also die Munition, aber eben auch die Waffen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität stammen, europaweit inklusive dem Vereinigten Königreich besorgt worden sein sollen. Und das, was an diesem Hamas-2-Komplex so interessant ist, ist, dass die deutschen Ermittlungsbehörden da auch relativ früh Hinweise drauf bekommen haben von ausländischen Nachrichtendiensten. Da gehört nicht viel Fantasie dazu, dass da ganz sicher auch die israelischen Dienste mitgeholfen haben, diese Entwicklungen zu entdecken. Und dass die Beschuldigten selber aber auch bei dem Versuch, sich diese Waffen zu besorgen und da eben sich untereinander zu kontaktieren, die Modalitäten zu besprechen, was will ich denn genau haben, was will ich denn dafür zahlen, schon da sind sie zwar in Berlin unterwegs gewesen, aber offensichtlich auch selber hochnervös gewesen. Da gibt es interessante Geschichten, zum Beispiel, dass bei so einem Waffendeal eine Polizeikontrolle plötzlich stattfand, eher zufällig, wie mir scheint. Dann ist bei einem der beiden Beteiligten relativ viel Bargeld gefunden worden, so um die 2.500 Euro. Das war jetzt für die Polizei vielleicht suspekt, aber kein Grund daraus, strafprozessual irgendetwas abzuleiten. Man darf so viel Geld haben und die Polizei darf sich auch darüber wundern. Aber irgendwie, es gab nicht richtig eine Handhabe. Es führt aber zu einer großen Nervosität der Beteiligten, die dann 80 Datteln, Eva, in der Spree versenkt haben, die offenbar der Meinung waren, sie sind hier stärker unter Beobachtung, als sie es tatsächlich waren, haben dann die Munition in die Spree geworfen, um nicht erwischt zu werden. Auch ein recht seltsames Verhalten. Also spätestens, wenn jemand, weiß nicht genau, vielleicht stört es in Berlin inzwischen auch keinen mehr, aber wenn...
Da liegen schon genug E-Roller drin.
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand großflächig Zeug in die Spree wirft, schon das könnte ja auffallen eigentlich.
So, da sagen und, die Berliner gerne, dit ist Berlin.
Ja, dit ist jedenfalls merkwürdig. Und als die Polizei von dieser Wir versenken Datteln in der Spree-Aktion in den Ermittlungen erfahren hat, relativ zeitnah, nachdem das passiert ist, mutmaßlich durch Telekommunikationsüberwachung, da hat sie dann tatsächlich auch Taucher dort in die Spree geschickt und siehe da, die versunkenen Datteln konnten geborgen werden. 80 Stück ungefähr. Das heißt, das sind, und das ist ja auch immer die Diskussion, wie real sind denn diese Bedrohungen? Diese Munition ist ganz konkret hochgetaucht worden. Die ist da gewesen. Und dann ging es in diesem Ermittlungsverfahren darum, dass jetzt eben neue Datteln gebraucht werden und zwar mindestens 100 Stück. Also eine neue Bestellung ist ausgelöst worden. Daraus kann man jetzt wirklich ohne viel Fantasie schließen, egal wer genau da was vorgehabt hat. Das ist alles total ernst gewesen. Nachdem die ersten 80 Schuss versenkt worden sind, hat man sich um weitere 100 bemüht. Wir reden von Munition, die für Sturmgewehre geeignet ist. Und wir reden eben über eine ganze Reihe von Beschuldigten, die nach und nach seit dem Sommer 2025 festgenommen worden sind, teilweise im Ausland, teilweise bei der Einreise nach Deutschland. Inzwischen sind mindestens 5 Personen in diesem Hamas-2-Komplex in Untersuchungshaft und es gibt wohl auch weitere Beschuldigte.
Okay, also man merkt schon, das kommt einem hier in Berlin, aber auch sonst schon ganz schön nah, was da die Terrororganisation Hamas vorhat. Und du hast mir, wir schicken uns manchmal so vorher hin und her, wie es jetzt im Gespräch, worum es gehen soll. Und da hast du mir, du bist der Meister des Kurzteasings, Holger, und da hast du einfach nur fallen lassen, Verfolgungsjagd in der Hasenheide. Davon habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen. Also die Hasenheide, muss man vielleicht dazu sagen, ist so ein historischer Park, eigentlich sehr idyllisch. Es gibt einen Streichelzoo, es gibt einen Hundeplatz und so weiter an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg. Und da hat tatsächlich eine Verfolgungsjagd stattgefunden, in dem Park oder wie?
Es ist eine gefühlte Verfolgungsjagd gewesen, aha, so wie ich das sehe. Es ist genau auch in diesem Kontext, den ich eben beschrieben habe, genau in diesem Kontext, und wir entledigen uns dann der Munition, sind die Beschuldigten selber so nervös gewesen, dass sie quasi alles, was um sie herum passierte, als eine mögliche Observation, als keinen Zufall, als für sich bedrohlich empfunden haben, was für mich ehrlicherweise so ein bisschen ein Zeichen dafür ist, dass das jetzt nicht nur Vollprofis waren, ich sag jetzt mal gestellt aus dem furchtbaren Krieg, den die Hamas führt, sondern dass es sich dabei teilweise auch um Leute handelt, die sicherlich dem Bereich der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, aber von ihrer Persönlichkeitsstruktur nach meinem Eindruck eher so einzuordnen sind, die wollen sich auf keinen Fall erwischen lassen. Die wollen ein illegales Geschäft machen, die wollen Geld verdienen, aber die wollen um keinen Preis sich erwischen lassen. Und von terroristischen Tätern kennen wir es ja eigentlich eher, dass die Mission eigentlich das Allerwichtigste ist, dass natürlich nur die Härtesten wirklich sagen, ich leg's in die Hand meines obersten Terrorführers, ob ich jetzt erwischt werde oder nicht, sondern die meisten haben ja schon auch einen gesunden Instinkt, Gefängnis ist eigentlich nicht das, wo ich hin will. Aber diese Waffenschieber, die da auch eine Rolle gespielt haben, die scheinen mir ganz besonders ängstlich gewesen zu sein. Und die haben das Gras auch da wachsen hören, wo es nicht gewachsen ist. Die sind aber gleichzeitig auch bereits so sehr im Visier der Ermittlungsbehörden und der Nachrichtendienste gewesen, dass man die Kommunikation nachvollziehen konnte und dass man dann eben auch sowas wie das Datteln versenken sehr zeitnah nachvollziehen konnte, auch wenn man wohl nicht unmittelbar zugeschaut hat.
Also wir kommen nochmal vielleicht zur Bewertung, ne? Also wir haben, du hast schon gesagt, lange galt so die Hamas quasi als ja keine direkte Gefahr für Europa, würde ich es jetzt mal sagen. Also Europa eher als Rückzugsraum, Deutschland eben auch. Mittlerweile diese Festnahmen, die Klarheit, dass die Islamistenorganisation eben keine Kämpfer hier nur parkt oder Schläfer hat, sondern also regelrechte Auslandsoperateure, kann man das so sagen? Würdest du so weit gehen?
Ja, soweit würde ich gehen. Und ich würde noch ergänzen wollen, dass in der alten Zeit vor der Neubewertung der ganzen Situation durch den Angriff auf Israel am 7. Oktober die deutschen Nachrichtendienste, sowohl Bundesnachrichtendienst als auch der Verfassungsschutz, aber der Bundesnachrichtendienst sicher noch ein bisschen mehr, durchaus und auch mit Recht stolz darauf waren, dass sie zu den Nachrichtendiensten gehören, die in diesem Konflikt und in dieser Region eigentlich mit allen Konfliktparteien ganz gute Kommunikationskanäle haben, aus historischen Gründen. Das ist ja etwas, was wir bei Dark Matters an der einen oder anderen Gelegenheit zum Beispiel auch vom früheren BND-Mitarbeiter Gerhard Konrad immer wieder gehört haben, der ja selber ein gutes Beispiel dafür ist, dass er ein Mensch war, der, man könnte jetzt fast sagen, Street Credibility auf beiden Seiten oder auf allen Seiten hatte, der mit Hamas-Leuten, mit Hisbollah-Leuten, mit den Israelis auf Augenhöhe reden konnte und in unterschiedlichen Situationen auch einfach jemand war, der bei allen die Glaubhaftigkeit hatte zu sagen, ich kann jetzt ganz vorsichtig Kommunikation anbahnen und ich bin nicht so richtig auf irgendeiner Seite, sondern ich kann so eine Mischung aus Diplomatie und nachrichtendienstlichem Austausch gewährleisten an unterschiedlichen Situationen. Warum das so war, das hat wirklich eine lange, komplexe Vorgeschichte, viel mit deutscher Geschichte in unterschiedlichen Phasen zu tun, sicherlich auch damit zu tun, dass alle Konfliktparteien von Deutschland ein ganz bestimmtes eigenes Bild hatten, das ihnen den Eindruck gab, ach, eigentlich kann man doch mit denen sehr vernünftig reden und die sind vertrauenswürdig uns gegenüber. Und diesen Zustand haben die deutschen Nachrichtendienste, glaube ich, auch ziemlich gut gefunden, dass sie da auch in der internationalen Community ein Ansehen hatten nach dem Motto, die haben da überall die Kommunikationskanäle hin und die sind da gut aufgestellt. Und umso größer war nach meinem Eindruck der Schock zu sehen, dass diese Position nicht dazu geführt hat, dass jetzt Deutschland selber im Inland frei davon wäre, auch zum Operationsgebiet zu werden. Dass man auf einmal festgestellt hat, wir müssen jetzt wirklich Sorgen haben, der Anschlag durch die Hamas könnte hier vor Ort in Deutschland stattfinden, könnte in Berlin stattfinden, könnte eine israelische Einrichtung, die Botschaft, eine Synagoge in Berlin treffen oder irgendwo sonst in Deutschland. Und das ist nach meinem Eindruck für viele wirklich ein großer Schock gewesen. Das dann, wird dann immer wieder so ein bisschen relativiert. Naja, so ganz naiv sind wir ja nicht gewesen. Wir haben ja immer gewusst, wie gewaltbereit sie sind. Ich glaube das. Ich glaube auch, dass es auch vor dem 7. Oktober, vor dem Angriff auf Israel in den deutschen Nachrichtendiensten eine Menge Leute gegeben hat, die schon auch rational wussten, welches Gewaltpotenzial die Hamas hat und dass man nicht naiv sein darf. Aber diese wirklich richtige Erkenntnis, wir haben hier Waffendepots, die für Deutschland offenkundig bestimmt waren. Wir haben hier Leute, die nach Deutschland einreisen, nachdem sie in Bulgarien und Polen Waffen gesucht haben für einen Anschlag in Deutschland. Wir haben hier Datteln und Maschinen, die in Berlin erworben werden sollen, ganz offensichtlich für einen Angriff in Deutschland. Das ist, glaube ich, wirklich nochmal eine ganz andere Dimension gewesen und das kennzeichnet die Situation im Augenblick. Wir haben über Hamas 1 und Hamas 2 gesprochen. Keiner würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht gleichzeitig schon Hamas 3 und 4 gibt.
Also man wähnte sich da auch so lange in trügerischer Sicherheit, würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Und gleichzeitig ist ja dieser 7. Oktober auch schon einige Zeit her. Das war 2023, wir reden jetzt Anfang 2026 miteinander. Und dieser Eindruck, den bekommt man ja auch, wenn man so quasi den offiziellen Stellen zuhört. Ne? Also das BKA spricht von einer hohen, besonderen, abstrakten Gefährdung, die von der Hamas ausgeht. Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister, der wird noch ein bisschen deutlicher, spricht auch, finde ich, erst noch, also noch nicht sehr lange, sagen wir mal so erst seit ein paar Monaten von einer wirklich konkreten Bedrohung. Sind die Behörden wirklich so spät dran mit dieser Erkenntnis oder wissen sie eigentlich mehr, als sie verlautbaren lassen?
Na, ich glaube, dass das verschiedene Ursachen hat. Gut, Innenminister Alexander Dobrindt äußert sich noch nicht so lange als Innenminister, einfach durch die Regierungsbildung.
Ja, da
und dann muss er es natürlich auch selber nochmal sagen. Es ist so ein bisschen, wie ich es gerade schon versucht habe zu beschreiben, glaube ich so, dass viele von den Hamas-Kennern so ein bisschen eine Diskrepanz haben zwischen dem, was sie objektiv immer für möglich gehalten haben, bezogen auf die Hamas, weil man ja einfach ihre brutale Entschlossenheit, ihre Vernichtungsbereitschaft mit Blick auf Israel, ihr ganzes terroristisches Wesen, das hat man ja gesehen und hatte eben trotzdem, ich sage jetzt ein schwieriges Wort, das Gefühl, dass die Hamas eben in Deutschland anders agieren wird. Und möglicherweise ist es so ein bisschen Küchenpsychologie jetzt, ist natürlich auch in der Bewertung jetzt immer das Problem, dass ich ja hier Gefühls- und Verstandesebene übereinander bringen kann und vielleicht gar nicht so ganz deutlich zugeben möchte, wie vertrauensselig man möglicherweise vor dem 7. Oktober war. Und vielleicht noch ein aus meiner Perspektive wirklich nicht unwesentlicher Faktor, wenn wir über die Waffendepots zum Beispiel in Bulgarien von Hamas 1 sprechen und da einfach offensichtlich ist, dass diese Depots in Europa angelegt worden sind, deutlich vor dem 7. Oktober, deutlich vor dem Angriff auf Israel. Und das sieht man unter anderem an den ganzen Gegebenheiten dort vor Ort, wie sich das in diesem Feldweg, wie sich das von der Erdbewegung her dargestellt hat, wie der leichte Anrostzustand der Waffen war. Also es spricht einfach eine ganze Menge, auch aus der Entstehungsgeschichte des Depots, dafür, dass es eben schon deutlich vor dem 7. Oktober da angelegt worden. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn also vor dem 7. Oktober schon in den Planungsgedanken der Hamas klar war, wir brauchen ein Waffendepot in Europa, dann ist ja eigentlich noch offensichtlicher, dass dieser Schock über die immer wieder beschriebene Veränderung am 7. Oktober eigentlich erst im letzten Augenblick erfolgt ist und eigentlich die Vorzeichen dafür schon Wochen und Monate lang vorher zu sehen gewesen wären.
Heute haben wir über die Hamas gesprochen, eine Terrororganisation, die in Deutschland zwar verboten ist, aber eben auch eine wachsende Gefahr für unsere innere Sicherheit darstellt. Das ist deutlich geworden. Und Holger, ganz klar, Datteln sind eins meiner Hauptnahrungsmittel. Und ich werde sie jetzt mit ganz anderen Augen sehen und bestellen, muss ich sagen.
Ich werde dir eine Kiste Datteln schicken, aber ich fürchte, ein Spezialeinsatzkommando wird sie kurz darauf wieder abholen.
Danke dir. Ein bisschen Comic Relief darf erlaubt sein, hoffentlich am Ende dieser Folge. Danke, Holger, dass du uns davon erzählt hast und euch danke fürs Zuhören.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Und wir haben noch was für euch, eine Anhörempfehlung, nämlich Amerika verstehen heißt das neue Format des Deutschlandfunks. Einmal in der Woche erklärt der deutsch-amerikanische Historiker Volker Depkert, wie die USA ticken und was an diesem Präsidenten Donald Trump wirklich beispiellos in der US-amerikanischen Geschichte ist. Gemeinsam mit den Deutschlandfunk-Hosts räumt er im langen Interview transatlantische Missverständnisse aus dem Weg. Und da geht man immer klüger raus, als man reingehört hat. Jeden Samstag gibt's eine neue Folge in der ARD Sounds App.